Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin heute wieder zusammen mit Birgit da. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Unser Thema heute ist Gold sinnvoll? Wir setzen quasi auf dem Beitrag vom letzten Mal auf. Und heute geht es um die Preisentwicklung von 1973 bis 2024. Wir wollen quasi schauen, wie war die Preisentwicklung in der Zeit? Was können wir uns daraus mitnehmen? Wir werden im ersten Schritt uns anschauen, wer beeinflusst, also oder wo kommt das Angebot eigentlich her? Wer fördert Gold? Wer bietet Gold an? Und dann werden wir noch anschauen, wer sind die typischen Nachfrager, um dann im nächsten Schritt zu schauen, wie haben die sich verhalten in den verschiedenen Zeiträumen ab 1973. Ja, und schauen halt, was wir daraus lernen können, um dann so ein Stück weit ja, ableiten zu können, ob Gold ein spannendes Investment ist oder nicht, wofür Gold geeignet ist, wofür nicht. Und das ist unser Thema für heute. Frage, ist alles Gold, was glänzt? Der musste jetzt sein. Ja, im letzten Artikel oder nicht im letzten Artikel, in der letzten Podcast-Episode, wir werden auch zu dem Podcast heute wieder Artikel verlinken zum Thema. Da werden wieder alle Grafiken drin sein, wo ihr die Preisentwicklung seht, real, nominal, wer wie viel produziert und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall auf den Link klicken, das lohnt sich. Ansonsten werden wir jetzt nochmal ein kurzes Fazit ziehen zum letzten Podcast. Das heißt Preisentwicklung 1900 bis 1973. Was haben wir uns da mitnehmen oder was konnten wir uns aus der Zeit mitnehmen?
Na, die Zeit war ja vor allem durch den Goldstandard geprägt. Das heißt, die Währung wurde an Gold gebunden in unterschiedlichen Variationen in verschiedenen Zeiten. Und ja, Fazit, Goldpreis wurde staatlich festgelegt, konnte sich also nicht frei entfalten, wurde bei Bedarf wieder angepasst, wenn eben wirtschaftlich was nicht so gut lief. Und in den USA war zum Beispiel von 34 bis 73 der Privatkonsum von Gold verboten. Also auch hier kann auch der Staat einfach sagen, Privatpersonen dürfen kein Gold halten.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt für heute, für Entscheidungen heute. Man soll sich immer bewusst machen, dass sowas auch wieder passieren kann. Das waren damals ziemlich beängstigende Zeiten. Und genau für solche Zeiten wird ja häufig überlegt, sich mit Gold abzusichern. Und wenn dann eben der staatliche Eingriff erfolgt, dann kann es sein, dass die Idee, die man damit ursprünglich hatte, so ein Stück weit über den Haufen geworfen wird. Dann kommen wir zu ja, Gold heute, wenn man so möchte, oder Gold ab Ende des Goldstandards, wenn man so möchte, wo quasi die Goldpreisbindung zwischen Gold und Dollar aufgehoben wurde. Also Goldpreis ab 1973. Bevor wir starten, würde mich erstmal interessieren, wo kommt denn das Angebot von Gold eigentlich her? Wer bietet Gold an? Wer fördert Gold oder wie entsteht Gold?
Also ganz klassisch sind das natürlich die Minenunternehmen, die Gold schürfen. In den letzten Jahrzehnten ist es auch immer ja, kosteneffizienter geworden durch technologischen Fortschritt. Gleichzeitig haben wir aber auch nur begrenzte Goldvorräte auf der Erde und an einige Goldvorräte kommt man auch nur schwieriger ran. Da braucht es dann wieder Innovationen, um leichter ranzukommen. Also Potenzial ist noch da, aber es ist eben endlich. Und heutzutage kommt tatsächlich auch ein nicht geringer Teil aus recyceltem Gold. Das heißt, wenn Gold irgendwo mal verarbeitet wurde oder irgendwo als Restabfall angefallen ist, kann es wieder rausgeholt werden, recycelt werden und wird dann eben wieder verwendet auf dem Markt.
Ja. Ich glaube, Anteil ist so ein Viertel recyceltes Gold und drei Viertel produziert, klingt immer komisch. Ist ja schon da. Also gefördertes so. Gold.
Genau.
So. Und wer fragt danach? Wer ist so der typische Goldabnehmer? Gibt es den typischen Goldabnehmer überhaupt oder ist es sehr divers?
Also es ist divers, aber Nachfrager Nummer eins ist Bereich Schmuckherstellung. Da wird eigentlich so ja, die Hälfte der Nachfrage kommt quasi aus der Schmuckherstellung. Vor allem in Schwellenländern wurde in den letzten Jahrzehnten viel Gold für Schmuckherstellung nachgefragt. So Indien und China machen so 50% des Marktes heutzutage aus.
Okay.
Danach kommt dann die Nachfrage nach Gold als Geldanlage, also typisch Privatanleger, institutionelle Investoren, die dann eben Gold aus unterschiedlichen Motiven halten für ihre Portfolien. Aus der Industrie wird Gold auch nachgefragt, also gerade in der Technologieindustrie, da wird das meiste Gold auch verbraucht, die fragen viel Gold nach und dann natürlich Zentralbanken. Also weltweit in den Zentralbanken wird Gold gehalten, gleichen Motive wie auch Privatanleger Gold halten, Wunsch nach Sicherheit, Vermögenserhalt, Diversifizierung des eigenen Portfolios. Da ist jetzt in letzter Zeit so gewesen, dass eher weniger verkauft wurde durch Notenbank. Also Notenbanken können sowohl als Anbieter als auch Nachfrager auftreten. In letzter Zeit wurde viel durch Notenbank nachgefragt.
Ja, das sieht man auch in der Grafik, die du drin hast, dass die Notenbanken in den letzten 2 Jahren so ungefähr verstärkt auf der Nachfrageseite tätig geworden sind.
Genau.
Was sicherlich auch ein Grund dafür ist, dass der Goldpreis so ein Stück weit mit nach oben gesprungen ist, oder was heißt springen, Stück für Stück gestiegen ist. Jetzt ist also klar, wer Gold anbietet. Das eine sind die, ich sag mal, das ist die Produzentenseite, das andere ist recyceltes Gold. Und auf der Nachfrageseite haben wir Schmuck, Geldanlage, Technologie und Zentralbanken. Und dann gehen wir einmal rein jetzt, um zu schauen, in den verschiedenen Zeiträumen, wie haben sich Nachfrage- und Angebotsseite so ein Stück weit verhalten. Und der erste Zeitraum, den wir uns anschauen wollen, ist so ein Stück weit der Zeitraum zwischen 1973 bis 1980. Was hat den Goldpreis damals geprägt?
Vor allen Dingen erstmal das Ende des Goldstandards. Also Bretton Woods wurde beendet, offiziell 1973. Ab 1974 durften dann Privatpersonen in den USA auch wieder Gold kaufen. Und damit ja, konnte der Preis dann ja, Fahrt aufnehmen und eben gucken, wo Angebot und Nachfrage ist und sich neu einstellen. Und das kann man dann Mitte der 70er Jahre ganz gut sehen. Da ist eben ein großer Preisanstieg gewesen. Da hat schon der Preis dann langsam versucht, sich einzupendeln. Und Ende der 70er kann man nochmal ja, einen noch größeren Ausschlag nach oben sehen. Das heißt,
gestartet ist der Goldpreis bei so 35 US-Dollar. Ne? Das war ja der Preis, der für eine Unze festgelegt wurde, wenn ich alles richtig im Kopf habe.
Genau, in Bretton Woods hat man gesagt, eine feine Unze Gold entspricht 35 US-Dollar.
Ja.
Man hatte geringe Margen, um den Preis ein bisschen hin und her zu bewegen, aber grundsätzlich die 35. Und genau, also nachdem das Ende schon deklariert wurde, ist der Preis quasi schon auf 63 Dollar angestiegen. Dann Mitte der 70er Jahre lag er dann schon bei 184 US-Dollar und hatte dann auch so einen Höhepunkt eben 1980 bei 675 US-Dollar.
Oh, das ist ordentlich.
Was schon ja ein ganz schöner Sprung nach oben ist.
Man darf ja immer nicht vergessen, dass 675 Dollar damals was anderes bedeutet haben als heute. Heute kriegt man nicht mehr ein neues iPhone dafür. Damals hätte man mehr als eins bekommen, wenn es damals welche gegeben hätte.
Genau, das war auch ein Punkt, wo der Realpreis des Goldes sogar über dem heutigen Preis von Gold lag.
Also 1980 lag der reale Goldpreis höher als heute.
Genau.
Okay, das bedeutet, wenn wir jetzt die beiden Punkte miteinander vergleichen würde, ist der Goldpreis seit 1980 gefallen. Ist jetzt natürlich nicht so einfach, weil natürlich zwischendurch ein bisschen was passiert ist und man hier den absoluten Höchststand vergleicht.
Genau, also man muss natürlich sagen, es ist natürlich auch so eine gewisse Singularität im Markt gewesen. Einmal dieses Einpendeln des Preises und plötzlich kommen halt auch neue Akteure auf den Markt hinzu, namentlich die Spekulanten, die ja das dann natürlich auch schön ausgenutzt haben oder versucht haben auszunutzen und entsprechend ihr Geld auch angelegt haben. Die haben den Preis wirklich in diese Höhen getrieben. Gleichzeitig waren wir in dem Jahrzehnt ja immer noch in einer hohen Inflationsphase. Das heißt, die Leute haben sich nach Sicherheit gesehnt, haben aber gleichzeitig hohe Inflationserwartungen gehabt. Und wenn ich erwarte, dass die Inflation bleibt, möchte ich eben nicht unbedingt alles in Dollar haben, sondern fange dann eben an, sowas wie Gold zu kaufen als vermeintlich sichere Anlage. Und die Spekulanten setzen auf diesen Trend dann natürlich auf, weil sie dann erwarten, dass der Goldpreis dadurch eben weiter steigt und steigt und haben sich da wohl ein bisschen sehr überschätzt. Also die Tendenz ging zwar nach oben.
Ausgestiegen ist. Ja.
Irgendwann sind die Leute dann auch nicht mehr bereit, zu so hohen Preisen Gold zu kaufen. Und dann sinkt der Preis wieder.
Ja. Was nimmst du dir mit aus der Zeit oder was können wir daraus lernen?
Naja, zum einen gibt es nicht den einen Faktor, der den Goldpreis bestimmt. Wir haben zwar jetzt nur über Spekulanten und Privatanlage gesprochen, aber gleichzeitig spielt ja auch eine Rolle, wie viel Gold wurde in diesem Jahrzehnt geschürft? Also was kam an Angebot an Gold überhaupt da auf den Markt? Wie reagieren dann die Juweliere oder die Industrie? Das spielt halt auch immer alles noch mit da eine Rolle. Deswegen habe ich auch am Anfang erstmal Angebot- und Nachfrageseite ein bisschen genauer angeschaut. Also pauschal zu sagen, die Inflation war hoch, also wollen alle Gold kaufen, kann man eben so pauschal nicht sagen, weil es einfach zu viele Faktoren gibt, die wir da nicht übersehen. Ich habe auch nicht alle Faktoren in den Artikel untergebracht, sonst wäre es wahrscheinlich ein Buch geworden.
Ja.
Genau, und dann mit Ende des Goldstandards, ja, hat sich natürlich erstmal der Preis eingependelt. Das war ja auch klar, dass er jetzt der Preis dann natürlich seinen inneren Wert sucht. Das war wahrscheinlich dann auch Mitte der 70er mit den knapp 200 US-Dollar erreicht. Und dieser extreme Preisanstieg Ende der 70er, das war wohl dann wirklich die Spekulation, die das so nach oben getrieben hat.
Ja, was ich mir dort aus deinen Worten auch so ein Stück weit mitnehme, ist, was du gesagt hast, diese Singularität der Ereignisse. Das bedeutet, dass dieser Sondereffekt in der Preissteigerung durch die Aufhebung des Goldstandards und dieser erstmaligen realen Preisfindung, wenn man so möchte, aus Angebot und Nachfrage, dass man den für die Zukunft eben nicht nochmal erwarten darf. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich jetzt Goldrenditen schön rechnen will, starte ich in der Betrachtung von 1973 an und rechne das bis heute,
ja,
weil ich dann diesen Sondereffekt eben drin habe und komme dann natürlich auf viel, viel höhere Erträge, als wenn ich mir das Ganze ab 1980 anschauen würde oder Mitte 1980 oder sowas. Das bedeutet, um realistischen Blick zu bekommen, ist diese Zeit eigentlich relativ wenig geeignet aus meiner Sicht, weil eben die Aufhebung des Goldstandards nicht nochmal kommen kann, logischerweise.
Genau.
Gibt ja aktuell keinen. Was hat sich dann in den 80er und den 90er Jahren getan? Wie hat sich der Goldpreis da entwickelt?
Ja, also die nächsten zwei Jahrzehnte waren dann eher so nicht so besonders profitabel für Goldanleger. Da ist der, okay, Preis eben ja stark nach unten gesunken. Das heißt, also war ja klar, dass so eine Spekulation irgendwann auch ihr Ende hat. Die Leute sind nicht mehr bereit, diese Preise zu zahlen. Gleichzeitig ändern sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Inflation war Anfang der 80er dann weitgehend beendet. Zumindest wurde sie in den Griff, dann hat man sie in den Griff bekommen, sodass der Preis dann eben ja gesunken ist. Also wir hatten vorher die fast 700 US-Dollar und jetzt ist er dann erstmal auf 330 US-Dollar gesunken. Und ja, mit Schwankungen über nächsten Jahrzehnte ist er dann 2001 quasi bei 260 US-Dollar gelandet.
Okay.
Also hat ganz schön wieder verloren.
Also eine sehr, sehr schwierige Phase für den Goldpreis, wenn ich schwierig damit übersetze, dass es keine großartigen Preissteigerungen, sondern eher Preissenkungen gab. Mhm. Ist ja auch wenig verwunderlich, wenn du sagst, dass quasi der Preis Ende 1980 real tatsächlich höher ist als heute. Das deutet ja schon ein bisschen darauf hin, dass es zwischendurch Phasen für den Goldpreis gab, die eben schwieriger waren. Was nimmst du denn mit aus der Zeit?
Da fand ich es vor allem interessant, die Angebotsseite mir anzuschauen. Ich habe auch eine Grafik reingepackt. Da kann man quasi sehen, dass in der Zeit die Goldproduktion ganz schön angezogen hat, weil für die Minen Goldschürfen trotz der sinkenden Preise immer noch profitabel war, weil sie sich über die Futures-Märkte abgesichert haben. Das heißt, Anbieter und Abnehmer von Gold haben Zukunftsverträge geschlossen und da einen Preis festgesetzt. Und dieser Preis, der war immer noch profitabel für die Minenunternehmen. Das heißt, ja, es sind halt nicht immer nur die Privatanleger, die wir uns anschauen müssen, sondern eben auch mal die Angebotsseite. Wenn natürlich viel produziert wird und auf den Markt kommt, ist klar, dass die Preise irgendwann auch sinken.
Ja.
Zusätzlich war wirtschaftlich gesehen eine bessere Lage gewesen, sowohl in den USA als auch international. Also auch Deutschland hatte ja dann die Inflationsrate in den Griff bekommen. Da lief dann alles eigentlich relativ, ja, normal, sage ich jetzt mal.
Sieht man denn in den Zahlen auch, dass die Produktion dann wieder sinkt? Weil die Futures, die ja, die geben jetzt den Produzenten am Ende ein bisschen mehr Sicherheit für einen gewissen Zeitraum, wo eben diese Preise festgesetzt sind, aber die werden ja trotzdem dann Stück für Stück, wenn ich dann nächstes Jahr wieder der Kontrakt dann erfüllt wurde und ich einen neuen Future mache, dann eben zu niedrigeren Preisen. Das bedeutet, Stück für Stück müssen die Produzenten ja dann auch quasi durch die niedrigeren Goldpreise ein Stück weit gebremst worden sein, wenn man so möchte.
Genau, aber das hat sich dann eben erst spät bemerkbar gemacht, also erst so ab 2001.
Ja.
Da kann man dann beobachten, wie dann die Produktion zurückgeht, auch weil zum Beispiel viele Goldquellen erschöpft waren.
Ja. Spannend ist, dass man wirklich sieht, ja, ab diesem Hoch von 1980 gab es nochmal so Phasen, dass der Goldpreis dann hat es Gegenbewegungen gehabt, da ging es dann auch nochmal deutlich hoch. Weit unter dem Maximalniveau dann, aber der Trend insgesamt, der war doch stark negativ.
Ja.
Und das soll sich jetzt oder hat sich dann ab dem Jahr 2000 so ungefähr geändert. Da genau. Ist der Goldpreis dann wieder oder hat die andere Richtung eingeschlagen. Woran lag das? Und wie hat sich der Preis konkret entwickelt?
Na, zum einen ist die Goldproduktion wieder zurückgegangen. Das heißt, Angebot wurde verknappt.
Ja.
Genau, wenn das Angebot knapper wird, dann steigen natürlich die Preise. Genau, gleichzeitig ist dann die Nachfrage aber gestiegen. Gerade also Ende der 90er Jahre gab es so eine wirtschaftliche Krise in asiatischen Ländern, die war dann überstanden und bei denen stieg dann auch der Bedarf an Gold weit wieder. Das heißt, da wurde viel Gold nachgefragt, zur Schmuckherstellung zum Beispiel. Und dann hatten wir in der Zeit auch eine Niedrigzinsphase und das macht dann Gold als Geldanlage auch wieder interessanter. Und dann kam ja in dem Jahrzehnt auch so einige Krisen. Die Dotcom-Blase war ja Anfang der 2000er. Dann hatten wir später noch die Finanzkrise. Und das sind dann natürlich immer so Situationen, wo dann das Image des Goldes als sicherer Hafen wieder so greift.
Ja.
Und in dem Fall sich wahrscheinlich auch verfestigt hat nochmal, dass die Leute wirklich in so unsicheren, unruhigen Zeiten Sicherheit wünschen und dann sich das eben vom Gold erhoffen, dass dann ja, wenn das Finanzsystem zusammenbricht, dann haben sie zumindest noch was in der Hand, was glänzt, was sie dann umsetzen können oder womit sie dann bezahlen können, wenn sie jetzt kein Geld mehr von ihrem Bankkonto abheben können zum Beispiel.
Ja. Kurzer Reminder, Dotcom-Krise oder Dotcom-Blase rund um die 2000er herum. Da waren dann plötzlich Garagenfirmen Milliarden wert, so ungefähr. Die, also Dotcom, weil alle Unternehmen, die irgendwie was mit dem Internet zu tun hatten und Dotcom in der Namensendung hatten, dann plötzlich gehypt wurden und im Wert gestiegen sind. Dem voraus sind in den 90er Jahren extrem stark steigende Aktienmärkte gegangen, wo gerade diese großen, also wo gerade diese Unternehmen dann eben zu großen Bewertungen gekommen sind. Und da ist dann mit einem Schlag plötzlich die Luft rausgegangen, weil man eben gemerkt hat, okay, vielleicht sind die Unternehmen doch noch nicht so viel wert. Und die haben ja gar kein Geschäftsmodell teilweise. Also da war das Internet noch nicht das, was es heute war, wenn man so möchte, oder die Technologiesektor in dem Bereich. Und da war einfach noch nicht die Zeit dafür. 20 Jahre später kann man sagen, jetzt ist die Zeit dafür. Und die Weltfinanzkrise, die ist wahrscheinlich noch mehr in Erinnerung, die heute mit zuhören. Damals, ja, hat die Krise im Immobilienmarkt den Ursprung genommen. Ganz kurze Geschichte ist, dass die USA ein anderes Ausgabeverhalten haben als die Europäer. Die Häuserpreise in den USA über Jahre gestiegen sind und die Banken bei den angeklopft haben, bei den Hausbesitzern und gesagt haben, hey, eure Häuser sind mehr wert, wollt ihr nicht ein zusätzliches Darlehen aufnehmen? Sicherheit ist da, im Wert des Hauses. Und dann haben die Amerikaner gesagt teilweise dann, ja, passt ja ganz gut, da kann ich mir ein neues Auto kaufen oder was anderes. Haben das Geld ausgegeben, dann sind die Häuserpreise gefallen, die Banken haben angeklopft, hey, Haus ist weniger wert, wir hätten gerne mehr Sicherheiten. Und das Geld ist halt nicht da und die Kredite wurden halt auch an bonitätsschwache Menschen dann vergeben, die selber kein hohes Einkommen haben und die konnten dann natürlich keine zusätzlichen Eigenkapitalleistungen bringen oder Raten bezahlen. Und das Problem war damals, dass die Banken quasi die Kredite dann nach Übersee verkauft haben an zum Beispiel europäische Banken, die haben schöne große Pakete geschnürt, wo ganz viele Kredite in einem Paket drin waren, haben sich eine Ratingagentur gesucht, die ein AAA-Rating draufgeklopft hat. Was für die europäischen Banken bedeutet, okay, müssen wir nicht so viel Eigenkapital hinterlegen, da können wir ganz viele Kredite in die Bücher nehmen. Und dann wurden diese Kredite mit einmal herabgestuft und plötzlich mussten die europäischen Banken Eigenkapital nachweisen für Milliardenbeträge. Und das ist natürlich dann schwierig. Und was man damals sicherlich gelernt hat, ist, dass, ja, heute würde man vielleicht Lehman retten, keine Ahnung, um Ansteckungseffekte dort zu vermeiden. Aber das ist ganz kurzer Abriss, das geht jetzt hier nicht in die Tiefe und das sind aber so diese zwei Krisen gewesen, die die Zeit geprägt haben und die dann dazu geführt haben, dass Menschen natürlich nach Sicherheit suchen und viele Menschen suchen es anscheinend dann in glänzendem Edelmetall. Genau, und haben es dann halt auch getan und das war sicherlich ein Grund dafür, wie du sagst, dass der Goldpreis dann angestiegen ist. Wie sah es dann ab 2012 so rum aus, wenn man dann sagt, okay, diese beiden Krisen sind überstanden oder wenn wir uns in die Gegenwart bewegen?
Genau, dann ist der Goldpreis wieder gesunken, weil ja, Krise war mehr oder weniger irgendwann überstanden. Die Länder haben dann eben auch wieder versucht, Wirtschaft anzukurbeln mit einer lockeren Geldpolitik zum Beispiel. Die Inflationsraten waren sehr niedrig und genau, also wirtschaftlich sah es dann wieder ja normal aus. In der Produktion hat sich auch nicht so viel getan. Und dann kann man natürlich auch wieder klar sehen, ab 2020 hat der Goldpreis dann nochmal wieder einen Sprung nach oben getan, was jetzt nicht verwunderlich ist. Mit der Pandemie befand sich ja die gesamte Welt wieder in so unruhigen, unsicheren Zeiten, dass da natürlich auch wieder ja, mehr Sicherheit gewünscht wird oder wieder Angst davor, dass das System zusammenbricht, hat dann wie die Goldkäufe wieder angeregt. Und man kann auch ganz gut sehen, dass auch die Notenbanken wieder verstärkt Gold gekauft haben. Hier vor allem China und die Türkei. Das sind momentan die Notenbanken, die aktuell am meisten Gold nachfragen, während die anderen Notenbanken eher weniger verkaufen. Was dann natürlich auch nochmal den Preis nach oben treibt, wenn die Netto-Nachfrage dann eben steigt.
Ja, und heute sind wir auch wieder relativ nah, wenn wir jetzt den realen Goldpreis anschauen. Noch nicht ganz, aber relativ nah am Allzeithoch, wenn man so möchte, das 1980 mal eingetreten ist, also vor gut 40 Jahren.
Genau.
Also wer denkt, das ist vielleicht das, was man sich als einen Punkt mitnehmen kann, dass es ein Automatismus ist, dass wenn man Gold kauft, dass das morgen höher steht im Preis oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder 30 Jahren könnte aufwachen in 30 Jahren und merken, dass es nicht der Fall ist.
Genau, gerade der Wunsch ja auch nach Vermögenserhalt, das sieht man ja ganz gut an der Realpreisentwicklung, dass das eben nicht immer funktioniert, das Vermögen oder die Kaufkraft zu erhalten.
Ja. Kommen wir zum Fazit. Provokante Frage, ja, soll ich jetzt Gold kaufen oder nicht? Lohnt sich Gold als Anlage?
Ja, also kann ich jetzt auch nicht so eindeutig klar beantworten. Es gibt halt immer unterschiedliche Motive, warum jetzt gerade Privatanleger oder Investoren auch Gold kaufen. Das ist eben Angst vor Inflation, um eben Vermögen zu sichern, wenn man kein Vertrauen mehr in die eigene Währung hat. Aber wie wir ja schon gesagt haben, Gold dient nicht immer des Inflationsausgleichs. Gerade auf kurze und mittlere Sicht funktioniert das häufig nicht. Erst auf ziemlich lange Sicht kann man die Kaufkraft dann damit erhalten. Weiteres Motiv ist ja dann die Angst vom Kollaps des Finanzsystems oder gleich der gesellschaftlichen Ordnung. Auch hier haben wir schon eigentlich im ersten Teil gesehen, dass dann auch der Staat beschließen kann, Gold wieder zu verbieten für Privatanleger. Dafür ist man ja halt dann auch nicht gefeit, um eben ja, bestimmte Sachen zu vermeiden. Gleichzeitig heißt ja auch nicht, nur weil ich Gold schön anbieten kann, dass mein Gegenüber auch mein Gold überhaupt haben will. Vielleicht möchte er in dem Moment ja ganz andere Waren haben, wenn die Ordnung nicht mehr besteht.
Ja, wobei gerade da ja gesagt wird, okay, Gold ist noch das, was sich über die Jahrhunderte, Jahrtausende bewährt hat als Zahlungsmittel. Wurde ja damals auch schon genutzt, um Münzen quasi herzustellen in ganz alten Zeiten zum Beispiel. Also das ist vielleicht noch das, was man dann zugestehen kann, dass man in Zeiten, wo alles zusammenbricht und wo auch kein Staat mehr da ist, der irgendeine gesellschaftliche Ordnung herstellen kann, vielleicht Gold als Tauschmittel relevant sein könnte. So. Ich persönlich bin da immer so ein bisschen skeptisch beim Thema Gold. Liegt so ein bisschen daran, dass ich eine Grundskepsis habe zwischen allem, was nur rumliegt. Finde es auch aus nachhaltigen Aspekten schwierig, dass, ja, wenn man irgendwas aus dem Boden buddelt, nur um es in den Schrank zu legen, das ist sicherlich jetzt nicht die nachhaltigste Geldanlage der Welt. Ich habe früher immer begeistert D-Max geguckt, als ich noch ein bisschen jünger war, die Goldsuche aus Alaska oder sowas. Und die sind mit den Riesenbagger gegangen und haben Alaska umgebuddelt. Fand ich cool im Nachhinein. Jetzt Jahre später habe ich da öfters drüber nachgedacht, dass es eher weniger cool ist, da ganze Landschaften umzubuddeln, um dort was rauszuholen, was, ich sag mal, abgesehen von der technischen Nutzung relativ wenig praktischen Nutzen hat. Also dass der Nachhaltigkeitsaspekt, klar, in der Wirtschaft wird es ein Stück weit gebraucht, aber da könnte man sicherlich auch erstmal Schmuck für einschmelzen. Oder einfach das, was in Schränken liegt, rausholen, wozu der meiste Schmuck dann wahrscheinlich auch gehört. Aber Schmuck will ich mal noch praktischen Nutzen zugestehen. Genau. Also das ist so ein bisschen der nachhaltige Aspekt, der mir dort immer Bauchschmerzen bereitet. Wenn man den ausblendet, ist es halt ein Gegenstand, der keinerlei Ertrag erwirtschaftet. Also es fehlt die Zinskomponente, die Mietkomponente oder die Gewinnbeteiligungskomponente / Dividende. Das heißt, ich bin absolut ausschließlich von der Preisentwicklung abhängig. Habe quasi keine, die laufende Ertragskomponente, die fehlt einfach. Das heißt, als Geldanlage an sich halte ich es für schwierig. Gerade wenn wir jetzt in die Zeit zurückblicken und gucken, wie stark es geschwankt hat. Bleibt die Ersatzwährung. Also nicht als Geldanlage das Ganze zu sehen, sondern als Währungsersatz in Krisenzeiten. Da sollte man sicherlich die Pistole damit in den Schrank legen, damit man dann sich den Weg über die Grenze auch irgendwie frei bahnen kann. Weil wir gesehen haben, dass es gerade das Szenario, wo ich sage, es ist eine Ersatzwährung, die sehr, sehr hohe Werte in einer kleinen Masse vereint. Also ich kann relativ wenig Gold bei mir tragen und habe halt einen hohen Wert bei mir, weil es halt eine hohe Wertdichte auch hat. Gerade in den Zeiten, wenn ich jetzt denke, gerade an, wann muss ich das Land verlassen in solchen Zeiten, wenn ich politisch verfolgt bin zum Beispiel. Und wenn ich da eben mir meinen Goldbarren unter den Arm klemme und aufgegriffen wird, weiß ich nicht, ob das andere Probleme mit sich bringt. Klar, ich habe die Chance, vielleicht über die Grenze zu schaffen und dann einen Neustart zu haben in dem Moment. Das ist aber auch der einzige Nutzen, den ich persönlich dann sehe, jetzt rein praktisch gesehen. Und dann würde ich aber immer versuchen, Gold halt wirklich physisch zu halten und nicht irgendwie über einen ETF oder in irgendeinem Tresor, an den ich nicht rankomme, in irgendeinem Fünftstaat oder Drittstaat, sondern halt wirklich so, dass ich im Zweifel schnell Zugriff drauf habe, mir es unter den Arm klemmen kann und versuchen kann, über die Grenze zu kommen. Das wäre so der Nutzen, dem man Gold vielleicht zugesteht. Und ein zweiter Nutzen, den ich absolut nachvollziehen kann, ist, wenn jemand halt sich damit besser fühlt. Also einfach die emotionale Komponente. Wenn jemand, keine Ahnung, 5 oder 10% seines Vermögens in Gold halten möchte, habe ich gar kein Problem damit. Wenn er dafür dann besser schlafen kann und die Wertschwankungen des restlichen Vermögens besser verträgt oder was da so sonst mit dem restlichen Vermögen passiert. Genau, also Gold kann Baustein sein, wenn ich mich damit besser fühle. Rein technisch gesehen bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan vom Thema Gold. Einfach auch, weil man sieht, wie politisch das Ganze ist. Das hat man ja vor allem in der Zeit vor 1973 gesehen. Und keiner sagt, dass nicht nochmal ein Goldverbot kommt, wenn genau so eine Zeit eintritt, für die ich Gold gekauft hätte im Ernstfall. Genau, und sicherlich als Geldanlage, wenn ich es rein aus wie viel Ertrag bekomme ich pro Schwankungseinheit sehe, gibt es sicherlich sinnvollere Anlagen.
Ja.
So. Das wäre so mein persönliches Fazit zu Gold. Genau. Und ich glaube, wenn man, vielleicht machen wir nochmal einen Artikel, wo man Risiko-Ertragsverhältnis von Gold dann mal aufschlüsseln. Das wird wahrscheinlich relativ ernüchternd ausfallen.
Wahrscheinlich.
Genau. Wenn man eben diese Sonderphase von 1973 bis 1980 rauslässt, wo Gold eben sehr, 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 sehr gute Erträge hatte. Einfach aufgrund von Nachholeffekten. Und da muss man aber immer verstehen, dass diese Nachholeffekte, die sind halt schon nachgeholt. Und die werden wir nicht nochmal nachholen.
Ja.
Genau. Ja, vielen Dank für die Aufarbeitung.
Gerne.
Hat mir auch nochmal sehr, sehr viel gebracht. Beziehungsweise hat das bestätigt, was ich mir so in meinem Kopf zusammengebaut habe die letzten Jahre und kann das jetzt nochmal viel, viel stärker dann auch mit Fakten hinterlegen. Vielen, vielen Dank dafür. Dann sind wir soweit durch und wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.
Ciao.
Musik